Mystik und Geist.
Ob und wie in kriegerischen Konflikten Frieden gestiftet werden kann, dieser Frage wird bei der 25. Ökumenischen Sommerakademie nachgegangen, die vom 10. bis 12. Juli im Stift Kremsmünster stattfindet. Einer der Referenten ist Historiker Hannes Leidinger, Dozent am Institut für Zeitgeschichte der Uni Wien. Herr Leidinger, die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte voller Konflikte und Kriege, auch heute noch. Wie friedfertig ist der Mensch eigentlich?
Ja, es ist natürlich, wenn man sich so die historische Bilanz anschaut, bekommt man schon so einen Eindruck, dass das mit dem Frieden nicht weit her ist beim Menschen. Ist aber eigentlich eine Sicht, die Verhaltensforscher oder Anthropologen jetzt so gar nicht unterstreichen würden. Also Richard Wrangham zum Beispiel, das ist so ein Experte in diesem Bereich, der hat sich damit beschäftigt und meint, es ist vor allem diese reaktive Aggression, also dass man impulsartig reagiert, dass man sofort etwas unglaublich ärgert, nicht? Das hätte man in einem Art Selbstdomestizierungsprozess, man kann es auch Zivilisation nennen, doch ein bisschen unter Kontrolle braucht. Wir essen mit Essbesteck, wir haben feinere Tischsitten, wir gehen aber auch nicht mehr so brutal miteinander um, wenn es um Meinungsverschiedenheiten geht. Das gilt aber natürlich nur um den persönlichen Umgang, es geht da um den Alltag und es geht um die Impulskontrolle. Das Buch beeindruckt, bis es dann am Schluss ganz kurz darauf eingeht, dass es da noch eine andere Aggression gibt. Nämlich nicht die reaktive, sondern die aktive. Was ist diese aktive Aggression? Sie ist eine sehr rationale. Sie überlegt sehr genau, wo sie zuschlägt. Sie ist fähig, generalstabsmäßig zu planen. Sie hat vielleicht auch einen Racheplan. Aber Rache wird kalt serviert. Also man weiß relativ genau, wie man dann vorgehen will. Man arbeitet auch aus, wie viele Opfer könnte das haben, mit möglichst wenig Mittel zum Erfolg zu kommen natürlich. Ja, das alles gehört in diese aktive Aggression. Und diese aktive Aggression, die haben wir, sag ich jetzt einmal, das ist jetzt mein Befund, nicht wirklich unter Kontrolle braucht, weil sonst würden uns die Kriege, die wir da jetzt gerade auch im 20., 21. Jahrhundert erleben, ja irgendwie in der Form, in der Dichte und in dieser Zerstörungswut ja wohl auch nicht begegnen. Der Faktor bleibt allerdings, dass es eine gewisse Tendenz zur Selbstzivilisierung zumindest im Alltag gibt. Umgangsformen, die wir uns angelernt haben, antrainiert haben, die natürlich immer weitergegeben werden müssen, auf die wir achten müssen, aber mit denen wir eine gewisse Friedfertigkeit erzeugen können.
Der Titel Ihres Vortrags lautet Der lange Weg zum Frieden. Wo auf dem Weg befinden wir uns? Wie macht sich diese Selbstzivilisierung bemerkbar?
In Harvard hat jemand die ganz große These aufgebaut, die Kriege sind eh immer gewaltloser geworden. In der Urzeit haben sie sich gegenseitig also mit so einer hohen Tötungsquote im direkten Kampf sozusagen ausgelöscht. Die späteren Kriege haben immer weniger, vor allem insgesamt, nicht auf den Krieg allein, sondern auf die Gesellschaften bezogen, wirkt sie vor allem der Staat und seine Ordnungsfaktoren aus und schafft sozusagen eine friedliche Gesellschaft, war auch ziemlich kritisiert worden. Aber alle, interessanterweise, alle Kritiker auch dieser Werke haben dann bemerkt, ganz gehen sie von der Idee einer Zivilisierung nicht ab, die in der Neuzeit über unsere Sitten, über unsere Vorstellungen abgegangen ist. Ein Beispiel, das Kriegsrecht wird immer wichtiger. Wir schaffen zunächst den Frieden, aber wir gestalten den Krieg friedlicher, zumindest in unseren Köpfen. Und wir nehmen etwas mit dabei. Das ist so neben der Bändigung des Krieges die Hoffnung, die anthropologisch jetzt genauso stark ist. Denn von Anfang an ist die Hoffnung auf Frieden da. Frieden im Sinne von Einzähmung, sozusagen Einengung des Kriegerischen, des Friedenstiftens, im Wissen, dass Krieg wieder kommen kann, aber ein Konflikt konkret überwunden werden kann. Aber noch etwas ganz anderes, nämlich diese Hoffnung auf den ewigen Frieden, dass einfach endlich Frieden sein möge. Und das ist eine absolut globale Erscheinung. Also wer jetzt da an Jesaja oder die Bibeltexte schon, und da werden die Schwerter zu Pflugscharen und so weiter und so fort, oder auch die Ideen, die wir auch in der antiken Poliswelt schon haben, von einer Irene Koine, die dann für immer gelten und die Poliswelt endlich beruhigen soll. Natürlich alles schöner Traum, aber er ist da, dieser Traum. Er ist in Taiping genauso da, ja, die Vorstellung vom himmlischen Frieden. Und zu dieser Idee des Friedens gesellt sich die Frage des Zivilisationsprozesses als Einhegung unserer Impulse und in weiterer Form als Bändigung des Krieges. Und diese Bändigung des Krieges, die hat im Jus in Bello und tatsächlich ihre Ausprägung gefunden. Wir haben verstärkt ab der Neuzeit, der stärkeren Verstaatlichung der Gesellschaft, der Herrschaftsverdichtungen, auch klarere Hinweise darauf, nach welchen Regeln Krieg geführt werden soll. Und das ist natürlich jetzt wirklich ein neues Phänomen. Der moderne neue Staat hat sich zunehmend dichtere Regeln gegeben, wie er nun diese Konflikte auch austragen, wie wir es vielleicht auch überwinden will. Das 19. Jahrhundert ist voll von solchen Initiativen. Man denke an die Haager Landkriegsordnung, man denke vorher schon an die Genfer Konvention, man denke an die Gründung des Roten Kreuzes. Man will es zumindest mildern, man will zumindest helfen. Ja? Aber im letzten Schritt eigentlich möchte man den Krieg selbst abschaffen. Und jetzt wirklich rechtlich gesehen, der Erste Weltkrieg ist der große Schock, ist der totale Widerspruch. Denn noch nie hat so viele Regeln gegeben, den Krieg eigentlich einzuhegen, und noch nie war vorher auch so eine relativ starke Friedensbewegung schon da. Jemand sagt, das ist Krieg, aber niemand geht hin. Tatsächlich war diese Vorstellung relativ stark da. Die andere Seite war dieses Hochkochen von imperialen, nationalistischen Gefühlen und diese Erziehung zum Martialen. Also um 1900 ist eine ziemlich widersprüchliche Zeit. Und so widersprüchlich ist auch dieser Erste Weltkrieg. Noch nie so viele Regeln und dann diese Pleite. 17 Millionen Tote, davon ungefähr 10 militärische. Viel mehr Zivilisten, als man ursprünglich übrigens auch mitgezählt hat. Und dann kam am Ende dieses Prozesses das erste Mal so etwas anderes. Nicht nur den Krieg bändigen im Sinne von Kriegsregeln. Plötzlich war Rede von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Jetzt war auch von Kriegsverbrechen die Rede. Da geht es um die Frage, wie will der Mensch sein? Es tauchen Vorstellungen auf, die Verantwortlichen auch dafür etwa vor Gericht zu stellen, dass sie den Frieden gebrochen haben, also ein Verbrechen gegen den Frieden.
Also wir machen Fortschritte, auch wenn es immer wieder Rückschläge gibt, wie die jetzigen Kriege in der Ukraine oder im Nahen Osten. Aus den Erfahrungen der Geschichte, wie kann es in diesen Konflikten gelingen, Frieden zu stiften?
Die Kanäle offen zu lassen und doch den Versuch herzustellen, dass es hier auch zu Direktgesprächen führt, ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Sie hat sich ja auch teilweise bewährt. Gehen wir in die eigene Geschichte. Dann sehen wir, dass zum Beispiel zwei große Imperien miteinander ursprünglich nicht reden wollten, weil der eine dem anderen ständig gesagt hat, ein bisschen wie bei Charlie Chaplin und dem Diktator, einer sitzt immer höher, einer muss immer höher sein, einer muss immer wichtiger sein. Die reden nicht miteinander und sie nehmen sich auch nicht als ebenbürtig wahr. Das heißt, ein ganz wesentlicher Faktor neben der Frage der Demokratisierung des Systems nach innen, um mehr Menschen mitsprechen zu lassen und damit natürlich einen Ausgleich, was immer noch nicht eine absolute Sicherheit ist, aber nach der Friedensforschung noch am ehesten gehen würde, ist nach außen hin auch die Anerkennung von ähnlichen Prozessen der Gleichberechtigung und des Respekts. Reden, Kanäle aufmachen, ist geschichtlich absolut nicht selbstverständlich. Noch im Vorfeld, also wenn wir jetzt zum 30-jährigen Krieg zurückgehen, reden die ja nicht direkt miteinander, sondern die schicken Delegationen hin und her. Jetzt kann man sich vorstellen, wie mühselig dieser Prozess ist, dass man überhaupt einmal so weit kommt, die Leute dazu zu bringen. Wer macht den ersten Schritt? Da herrscht ein unglaubliches Potenzial an Stolz. Man kann schon fast sagen, natürlich auch sehr männlichen Stolz. Ich rede nicht zuerst, ich gehe zu dem nicht hin. Das ist fast wie bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, nicht? Das können wir uns gut vorstellen, ja? Da kann man sehr, sehr allgemein menschlich denken. Wann wird das erste Mal, schließen wir überhaupt am Frieden? Kann man denn am Frieden schließen? Weil am Frieden schließen würde ja heißen, dass ich mich auf gleiche Ebene begebe. Möglicherweise einen Frieden des Kompromisses. Dann schließe ich erst recht, dann kommt der Frieden von Sitwa Torok, war so 1606. Dass das Osmanische Reich und also die beiden großen Religionen und Imperien hier sich auf Augenhöhe mal überhaupt dazu bereit erklären. Das war zwar dem war nicht lange Erfolg beschieden, aber das war ein Umdenken. Und das war auch der Moment um 1650, 1600, wo man begonnen hat, auch diplomatiegeschichtlich in der Sache der Friedensstiftung anders zu denken. Man hat begonnen, ständige Gesandtschaften einzurichten. Das war schon mal wichtig. Das heißt, es ist zunehmend klar geworden, neben den Kriegsregeln muss es auf der Ebene des Friedensstiftens oder Friedenbewahrens eigentlich darum gehen, dass wir die Gesprächskanäle offen lassen. Und das kommt eigentlich, kann man sagen, erst zum absoluten Höhepunkt in dem Moment, wo die Leute sagen, da setzen wir uns zusammen.
Gerold Lehner ist Superintendent der Evangelischen Kirche in Oberösterreich und diskutiert gemeinsam mit anderen Kirchenvertretern auf der Sommerakademie, wie in Konflikten für Frieden eingetreten werden kann. Was können Religionen hier beitragen?
Die Schwierigkeit bei diesen Dingen ist natürlich, und auf das möchte ich jetzt gar nicht eingehen, dass man natürlich vieles machen kann, aber dass auch ein Wille da sein muss, um Frieden auch zu wollen. Ja. Nichts ist leichter, leider, als einen Friedensprozess auch zu torpedieren. Und gerade im Nahen Osten erlebt man das ja immer wieder, dass dort, wo die Annäherungen versucht werden, dann radikale Kräfte versuchen, wieder die Eskalationsspirale in Gang zu setzen, um solche Prozesse erst gar nicht raumgreifen zu lassen. Aber dass es möglich ist, ja, hat sich ja verschiedentlich gezeigt. Es hat sich in Irland gezeigt, es hat sich auch in der Bürgerrechtsbewegung in Amerika gezeigt, es hat sich bei Gandhi gezeigt, möglich ist vieles, ja. Und es ist immer eine Frage des Einsatzes und die Bandbreite dessen, was in Zeiten geboten sein kann, ist ja auch sehr breit. Es ist ja gerade zum Beispiel im evangelisch-deutschsprachigen Bereich so, dass eine der großen Ikonen, Dietrich Bonhoeffer, ja jetzt gerade nicht fürs Friedensstiften eigentlich auch so verehrt wird, sondern dass er es gewagt hat, sich einzusetzen, um an einem Attentat mitzuwirken. Weil er gesagt hat, am Ende kommst du in einer solchen Situation, in der du drinnen stehst, wie der des Nationalsozialismus in diesen Jahren, kommst du nicht raus ohne Schuld. Bist du drinnen und tust nichts, wirst du genauso schuldig, weil du weggeschaut hast, weil du nichts getan hast. Ergreifst du und fällst dem Rad in die Speichen, wirst du auf diese Art und Weise auch schuldig. Und dann hat er gesagt, dann wähle ich diese Option, um Schlimmeres vielleicht zu verhindern. Ja? Ist das jetzt Friedensstiften? Oder ist das eine Eskalation? Also die Bandbreite ist relativ groß. Auf der anderen Seite natürlich Martin Luther King, diese Bewegung, die für mich immer noch die eindrücklichste Bewegung des 20. Jahrhunderts ist, gerade vom christlichen Background her. Also, weil er auf eine ganz, ganz eindrückliche Art und Weise immer klargestellt hat, und das ist in der Rezeption, wird das manchmal viel zu wenig realisiert und bedacht. Das ist urchristlich in seiner Motivation. Er hat ja nie gesagt, wir treten an, um zu gewinnen, ja, um den anderen zu überwinden, sondern wir treten an, um den anderen zu gewinnen, um ihn zu überzeugen, um mit ihm versöhnt zu sein. Wir treten nicht an, um zu hassen. Er hat immer gesagt, ich warne euch davor, lasst euch ja nicht dazu verführen, die Menschen zu hassen. Ja, das ist auch für euch selbst erniedrigend. Ja, ihr verliert etwas von dem, was Menschsein ausmacht. Was sollt ihr tun? Und das ist diese harsche Forderung aus der Bergpredigt. Liebet eure Feinde. Segnet, die euch hassen. Ja? Und in seiner Form des Widerstandes hat er eben beides geschafft, einerseits ganz klar den Widerspruch zu formulieren und an ihm festzuhalten. Er hat immer gesagt, diese Non-Violence-Bewegung ist nichts für Leute, die nicht bereit sind, alles einzusetzen. Ja, das ist nichts für, ich sage jetzt mal, Softies. Ja, das ist nichts, keine idealistische Bewegung, wo man die Blumen und die Schmetterlinge beschwört. Ja, das ist eine, wo du eine auch auf den Kopf bekommen hast. Ja, wo die Schäferhunde auf dich losgelassen worden sind und die Wasserwerfer. Und in dem, ja, versuch immer zu unterscheiden zwischen dem bösen System sozusagen, dem, wo sich Menschen hinein gefangen nehmen haben lassen, und den Menschen. Hasse nie die Menschen. Liebe sie. Damit kann man meines Erachtens enorm viel bewegen, aber es kostet auch etwas.
Hannes Leidinger hat im vorhergehenden Interview gemeint, dass es wichtig ist, die Kanäle offen zu halten, also den Dialog zu suchen. Ist das mit der russisch-orthodoxen Kirche zurzeit möglich?
Also bedauerlicherweise ist es so, ich bin jetzt kein Fachmann auf diesem Gebiet, aber das, was wir so ein bisschen mitbekommen über Pro-Oriente und auch Gespräche mit den Bischöfen etc., ist es so, dass dort die Kontakte relativ abgebrochen sind. Ja, da igelt man sich ein und da gibt's vielleicht auf den 2, 3, 4 Ebenen drunter noch Kontaktmöglichkeiten, aber ganz sicher nicht auf der höchsten Ebene. Und das ist natürlich immer ein Problem, denn dann bleibt man im eigenen Kosmos eingeigelt. Und wenn er sagt, Dialog ist ein Schlüssel, das ist ganz sicher so, dass wir auch in allen Konflikten ja immer versucht haben, du musst es schaffen, an irgendeinem Punkt die Sichtweise des anderen einmal zu versuchen. Ja, Du musst es lernen, mit seinen Augen zu sehen, damit überhaupt eine Chance entsteht, hier in einen Dialog einzutreten. Und wenn das nicht gegeben ist, ja, wenn jeder nur bei sich bleibt, dann ist es ganz, ganz schwer, dann kann im Grunde genommen Frieden auch nur erzwungen werden.
Religionen spielen in vielen Konflikten eine Rolle. Auch das Christentum hat Kriege ausgelöst und sich sogar selbst bekämpft. Wie gehen wir mit dieser Vergangenheit um?
Ich sage mal, erstens einmal gehört die Geschichte natürlich zu uns, ja. Und man muss natürlich ganz klar sagen, es hat Dinge gegeben, die schlicht und einfach mit dem, was Jesus gelehrt hat, nicht vereinbar sind. Ja, sind die Kreuzzüge, wo man ganz offen im Namen Jesu zur Gewalt aufgerufen hat und wo auch Leute wie Große des Abendlandes, Bernard von Clairvaux, ja, insofern darin verwickelt waren, als sie ein Lob gesungen haben und gemeint haben, ja, wer im Namen Christi das Schwert ergreift und einen anderen tötet, der tut damit etwas Gutes. Also diese Dimension gibt es, ja, und es ist immer ein Problem gewesen, wenn das Christentum entweder selber zu viel Macht bekommen hat oder auch mit der Macht zu stark liiert war. Weil dann hat man Macht in Anspruch genommen. Die ersten 3 Jahrhunderte waren Zeiten einer machtlosen Kirche und haben dadurch auch etwas ganz anderes hervorgebracht, nämlich auch die Bereitschaft für die Wahrheit, an die man glaubt, zu leiden. So eine Märtyrerkirche auch zum Teil. Ja. Und dann ist sehr schnell mit dem Ergreifen der Macht, damit, dass es geduldete Religion und später Staatsreligion geworden ist, auch eine Kirche draus geworden, die diese Macht benutzt hat, um andere zu unterdrücken. Zum Beispiel eben auch Juden. Also die Machtfrage ist in Wirklichkeit eine der heiklen Fragen für das Christentum, weil offensichtlich, sage ich einmal, ist die Kirche nicht reif genug, um mit Macht wirklich gut umzugehen. Sie erliegt permanent dieser Versuchung. Und es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass eine der Versuchungen Jesu ja ganz eklatant mit der Machtfrage zu tun hat und dass er diese Macht ganz klar zurückgewiesen hat. Und es stünde wahrscheinlich der Kirche auch gut an, da immer draußen zu bleiben. Also es ist natürlich so, dass diese Machtfrage zum Beispiel dann auch in dieser großen Wunde der Christenheit, in dem Konflikt in der Reformationszeit eine große Rolle gespielt hat. Ja? Nämlich als man dann die staatliche Hilfe entweder in Anspruch genommen hat oder die Staatenlenker selber gesagt haben, wir müssen das durchsetzen, denn es ist ja unser Glaube, hat das dann in die Katastrophe auch des 30-jährigen Krieges geführt. Und trotzdem hat es immer, und das ist das Interessante, es war nie einlinig. Es hat immer auch schon damals, auch in der Frühphase, als sich eine Trennung abzuzeichnen begonnen hat, immer die gegeben, die gesagt haben, lasst uns noch einmal miteinander reden, schauen wir doch, ob wir nicht Brücken zueinander finden können. Also es war immer auch gleichzeitig diese Bemühung da, Frieden zu stiften. Aber manchmal ist sie unter die Räder gekommen.
Und Frieden stiften hat im Christentum ja eine zentrale Bedeutung.
Das ist ja das Spannende, dass es im christlichen Bereich eigentlich auch im ganz alltäglichen, ich sage jetzt einmal im ritualisierten Bereich des Gottesdienstes zum Beispiel drinnen ist, ja. Dass ganz klar ist, dass Vergebung einer der ganz, ganz wesentlichen Faktoren ist, ohne den es nicht geht. Und wir beten jeden Gottesdienst, ja, das Vaterunser und sagen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, ja. Wir wissen, dass das eine reziproke Geschichte ist. Ja. Man kann nicht sagen, Gott sei so lieb, sei barmherzig mit mir und dann hau ich auf den Nächsten drauf. Ja. Frieden stiften und einander beim Abendmahl auch den Friedensgruß zu reichen, ist nicht nur eine ritualisierte leere Geste, sondern ist tatsächlich etwas, um etwas einzuüben. Wir schließen uns, Gott schließt uns zu einer Gemeinschaft zusammen und wir reichen uns untereinander die Hände, schauen uns in die Augen sagen, Friede sei mit dir. Das ist ein aktives Tun und mit diesem zeichenhaften Einüben hinauszugehen und es im Alltag einzuüben, das wäre das Ziel.
Mystik und Geist. Präsentiert von der katholischen Kirche in Oberösterreich.